Breitband Topic.
Wer am Freitag vor einer Woche mit der Deutschen Bahn fuhr, dürfte verdutzt geguckt haben, denn die Anzeigentafeln an den Bahnhöfen funktionierten nicht. Das war nicht eine ganz klassische Panne, wie sie vielleicht immer mal wieder vorkommt. Nein, die Deutsche Bahn war mit Schadsoftware infiziert worden.
Jetzt kann man natürlich sagen, na schön, auch in der modernen Welt kommen wir gerade so ohne Wagenstandsanzeige aus. So eine schöne Kreidetafel auf dem Bahnsteig ist auch ganz schön, alles nicht so schlimm. Das stimmt zwar, aber das Problem ist, die Schadsoftware WannaCry hat auch Krankenhäuser befallen oder Autohersteller und sogar einen chinesischen Ölkonzern.
Und mit wenig Fantasie lässt sich ausmalen, was da noch so drin wäre. Kritische Infrastrukturen wie Strom- und Wasserversorgung als Opfer eines Hackerangriffs, nicht so richtig eine schöne Vorstellung.
Aber tatsächlich denkbar. Maike Laaf über die Attacke, ihre Werkzeuge und den großen Streit, den der Angriff offenlegt.
Rotes Pop-up-Fenster, Alarm, rien ne va plus. Die Ransomware WannaCry legte am vergangenen Wochenende Anzeigetafeln der Deutschen Bahn ebenso lahm wie britische Krankenhäuser und Werke des französischen Autoherstellers Renault.
So who's to blame for the biggest attack of its kind in history?
Schnell war von der größten Hackerattacke ihrer Art die Rede. Und WannaCry verbreitete sich rasant auf hunderttausenden Microsoft-Rechnern, die schon länger kein Update mehr gesehen hatten. Denn der Hersteller hatte die Lücke eigentlich schon vor fast 2 Monaten mit einem Update gestopft. Bemerkenswert ist an WannaCry so einiges. Etwa, dass es einen 22-jährigen IT-Experten gerade einmal $11 kostete, die erste WannaCry-Welle zu stoppen. Denn dafür kaufte er eine Domain, die, tief verbuddelt im Code, als Notausschalter für die Schadsoftware fungierte. Ungewöhnlich auch, dass WannaCry mit all diesem Getöse bisher insgesamt nur etwas über $90,000 Lösegeld in Bitcoin erbeutete.
Maybe they weren't really behind the money, but maybe this is a country or a group just trying to show their force or their might.
Blitzschnell kursierten erste Annahmen über Urheber des Angriffs. Cyberkriminelle, sagten die einen, während Sicherheitsforscher Anfang dieser Woche Indizien fanden, die nach Nordkorea deuteten. In den Augen vieler Experten, aber noch nicht mehr waren als ein Anfangsverdacht.
Waren die Programmierer von WannaCry im Auftrag von Nordkorea am Werk?
Das ist eine Hackerbande mit engen Verbindungen zu Diktator Kim Jong-un.
Offenbar eine Kriminellengruppe, die im Geschäft mit Erpressersoftware ihr Geld verdient.
If it is a cyber-criminal gang, the value is not in the $300 ransom.
Wesentlich spannender ist an WannaCry jedoch etwas ganz anderes. Nämlich, dass der Angriff eigentlich nur Ausdrucksform einer Katastrophe ist, die sich schon seit Monaten angekündigt hatte. Denn WannaCry bedient sich eines mächtigen Angriffswerkzeugs vom US-amerikanischen Geheimdienst NSA, das schon vor einem Monat publik wurde. Eine Hackergruppe, die sich Shadow Brokers nennt, hatte es gemeinsam mit diversen anderen NSA-Tools veröffentlicht, nach vergeblichen Versuchen, sie zu verkaufen. Das ist nicht nur peinlich und dumm für die NSA, sondern auch für alle Nutzer brandgefährlich. Können sich seitdem doch alle erdenklichen Tunichtgute im Netz dieses Angriffswerkzeugs bedienen, egal ob staatlicher Akteur oder kommerzieller Krimineller. Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, fasste es so zusammen.
Was wir da gesehen haben, ist ein Angriff, der ja für einen Geheimdienst entwickelt wurde, für seine Zwecke. Und dann haben die da drauf gesessen und nicht Bescheid gesagt, weil sie dachten, okay, den können wir immer noch gut weiterverwenden, den wollen wir selber benutzen. Es ist in Ordnung, wenn die Welt verwundbar ist, solange sie selbst da eindringen können. Das ist halt so die Philosophie, die da gefolgt sind.
Unverantwortlich finden viele IT-Sicherheitsleute und Netzbürgerrechtler. Unvermeidlich meinen Geheimdienstleute, wie anders sollen sie denn bitteschön ihre Arbeit machen? Die Washington Post berichtet nun, die NSA soll die empfindliche Lücke, auf der WannaCry basiert, schon seit 5 Jahren gekannt haben. Doch sie habe den Softwarehersteller erst darüber informiert, als klar wurde, dass ihr das Wissen darüber geklaut worden war. Nur aus diesem Grund hatte Microsoft schon im März ein entsprechendes Sicherheitsupdate zur Verfügung stellen können. Für Frank Rieger vom CCC ist all das Anlass für eine prinzipiellere Debatte.
Worüber man eigentlich da reden sollte, ist eigentlich, was gestatten wir unseren Geheimdiensten? Wollen wir denen weiterhin gestatten, dass sie Angriffe entwickeln und geheim halten, die Welt verwundbar bleibt, nur damit sie mal hier und da einen Computer ausspionieren können? Oder wollen wir sie nicht eigentlich lieber dazu verpflichten, zu sagen, okay, wenn ihr was findet, dann müsst doch Bescheid sagen?
Denn soll die Fähigkeit der Geheimdienste, mithilfe dieser Sicherheitslücken ungestört spionieren zu können, wirklich schwerer wiegen als die IT-Sicherheit von Privatnutzern, Unternehmen und Infrastruktur in einer immer stärker vernetzten Welt? Das ist eine Frage, die die deutsche Regierung ausgerechnet in dieser Woche ziemlich deutlich beantwortet hat. Mit ihrem neuen Gesetzesentwurf zum Bundestrojaner nämlich. Ende Mai soll er verhandelt werden. Darin wird das Spektrum an Gründen, warum der Staat sich in den Rechner von Privatpersonen einhacken darf, stark ausgeweitet und damit auch weiter darauf gesetzt, gefährliche Sicherheitslücken zu horten, statt zu melden.
Ja, wir haben es eben gehört, die Große Koalition arbeitet daran, die Befugnisse der Sicherheitsbehörden zu erweitern. Der Einsatz von sogenannten Trojanern, mit denen man zum Beispiel Smartphones hacken kann, soll in Zukunft noch viel häufiger erlaubt sein, als es bisher der Fall ist, und zwar bei ganz normaler Alltagskriminalität.
Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, aber das geht aus einem Entwurf hervor, den die Bundesregierung an den Rechtsausschuss des Bundestages als, wie es offiziell heißt, Formulierungshilfe genannt, gesandt hat. Nachzulesen ist der Entwurf im Internet bei Netzpolitik.org. Wir haben mit André Meister von Netzpolitik.org gesprochen und ihn gefragt, was es denn ganz praktisch bedeuten würde, wenn das Papier tatsächlich so umgesetzt wird.
Mit diesem Vorschlag, den wir veröffentlicht haben, sollen womöglich 100 oder wahrscheinlich sogar 1000-fach Staatstrojaner eingesetzt werden pro Jahr in Deutschland. Und dazu braucht die Bundesregierung Sicherheitslücken, die sie horten müssen, statt sie zu fixen. Und wir haben gerade erlebt, was passiert, wenn staatliche Stellen das tun. Das ist auf jeden Fall politisch sehr instinktlos, wenige Tage nach WannaCry so einen weitreichenden Vorschlag zu machen.
Das heißt, nach dem Gesetzentwurf, den ihr veröffentlicht habt, dürfen die Behörden nicht nur Telekommunikation überwachen, sondern auch Geräte gezielt hacken. Was versetzt sie denn in die Lage, vergleichbar mit Kriminellen, die ja auch hacken, auf die Geräte zuzugreifen?
Also schon bisher darf das Bundeskriminalamt, sogenannte Quellen-TKÜ, also das Abhören von verschlüsselter Telekommunikation an der Quelle auf dem Gerät statt beim Mobilfunkanbieter, und die Online-Durchsuchung, also die komplette Durchsuchung eines Geräts, machen, aber nur zur Abwehr von internationalem Terrorismus. Was jetzt neu ist, ist, dass das erstens auch zur Strafverfolgung eingesetzt werden kann und bis zu 38 Vorwürfen an Straftaten und auch von jeder kleinen Polizeibehörde, nicht mehr nur vom Bundeskriminalamt. Das wird zu hundertfachen Einsätzen führen, und tatsächlich, wie wir an den bisherigen Staatstrojanern gesehen haben, ist der Unterschied zwischen staatlicher Schadsoftware und krimineller Schadsoftware technisch überhaupt gar kein Unterschied. Das ist genau dieselbe Software, nur dass der Staat von sich behauptet, dass er das ja nur für die gute Sache einsetzt, statt für die schlechte. Und wir haben jetzt gesehen, Beispiel WannaCry, dass auch das in die Hose geht. Die einzige Lösung für Sicherheitslücken in unseren technischen Systemen muss sein, dass der Staat diese Lücken schließt, statt sie offen zu halten, um sie auszunutzen.
Die NSA hat ja eben gerade die Erfahrung gemacht bei WannaCry, dass Sicherheitslücken, die sie selber gehortet haben, dann gestohlen und gegen sie verwendet worden sind. Wie wollen denn die deutschen Behörden sicherstellen, dass ihre eigenen Waffen nicht geklaut und dann gegen sie verwendet werden? Denn offenbar gehen sie ja davon aus, dass ihnen das gelingt, sonst würden sie ja sowas nicht in ein Gesetz schreiben.
Das können sie nicht, das ist unmöglich, das können sie behaupten, wie sie wollen, aber wenn sogar die NSA, der bestfinanzierteste und größte Geheimdienst der Welt, nach Snowden diesen riesen Datenschatz an Dutzenden oder Hunderten solcher extrem kritischen Sicherheitslücken verliert, kann keine deutsche Behörde deren Sicherheit garantieren. Die neue Zentralstelle CITES, die den deutschen Behörden helfen soll, Rechner zu hacken, ist noch nicht mal voll einsatzfähig. Ich bezweifle, dass die auf Jahre hinweg ihre Sicherheitslücken alle geheim halten können. Das ist aber auch nur ein Teil des Problems. Wenn deutsche Behörden von einer Sicherheitslücke wissen, ist es garantiert, dass irgendwo auch andere Kriminelle oder andere Geheimdienste von dieser Sicherheitslücke wissen und die dann gegen deutsche Bürger, Wirtschaftsunternehmen und auch staatliche Stellen einsetzen, die nicht zur CITES gehören. Das ist unverantwortlich.
Wie erfahren die deutschen Behörden von diesen Sicherheitslücken? Suchen sie gezielt danach oder stoßen sie auf diese?
Das wollen sie noch nicht so genau sagen. Die CITES ist ja auch noch nicht einsatzfähig. Es gibt verschiedene Methoden, entweder selbst Forschung zu betreiben, um nach Sicherheitslücken zu suchen. Das ist aber sehr aufwendig und das kann wahrscheinlich in Einzelfällen der BND oder auch mal das BKA, wenn sie richtig gut sind. Was wir aber in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass sie einfach auf dem grauen Markt, der da draußen existiert, den man wahrscheinlich eher als Schwarzmarkt bezeichnen sollte, Sicherheitslücken und dazugehörige Software einkaufen.
Genau, denn eigentlich sollten die Behörden ja die Sicherheit der Menschen in Deutschland wahren, und der Trojaner wird ja auch mit Prävention begründet, also mit mehr Sicherheit. Wäre es dann nicht tatsächlich besser, Sicherheitslücken zu melden und zu schließen, eben anstatt sie zu horten, um sie später auszunutzen?
Seit 2008 darf das Bundeskriminalamt Staatstrojaner zur Prävention von internationalem Terrorismus einsetzen. Aber jetzt wird das eben massiv ausgeweitet. Das ist nicht nur zur Prävention, nicht nur vom BKA und nicht nur gegen Terrorismus, sondern auch zur Strafverfolgung eines normalen Kriminalamts gegen irgendeinen Drogendealer. Wir sehen es ja bei der normalen Telekommunikationsüberwachung. Die wird zur Hälfte gegen Drogendealer eingesetzt. Das hat überhaupt nichts mit dem Terrorismus oder der schwersten Kriminalität zu tun, mit dem das immer verkauft wird.
Fragwürdig ist auch, wie dieser Gesetzentwurf entstanden ist. Durch einen Verfahrenstrick haben es die Staatstrojaner dann doch noch in den Text geschafft, obwohl sie vorher wegen viel Protest rausgenommen worden sind. Was hat das Justizministerium da getan? Hat man sich gedacht, naja, dann kriegt es keiner so richtig mit?
So kann man das ausdrücken. Es gibt schon seit langem, seit eigentlich der ganzen Legislaturperiode, das Vorhaben, die Strafprozessordnung zu reformieren. Das ist ein Riesenpaket. Es gab da eine Expertengruppe, die dazu getagt hat, einen 100-seitigen Bericht abgeliefert hat. Stand schon im Koalitionsvertrag, dass man die Strafprozessordnung reformieren will. Und in diesem großen Paket, was nun wirklich schon jahrelang diskutiert wird, wo das Justizministerium einen Vorschlag gemacht hat, war absichtlich der Staatstrojaner nicht drin. Jetzt ist dieses Riesenreformpaket schon seit einiger Weile im Bundestag und jetzt ganz kurz vor der Verabschiedung hat das Justizministerium eine sogenannte Formulierungshilfe geschrieben und an den Ausschuss gegeben, damit die Große Koalition jetzt wenige Wochen ganz kurz vor Beschluss den Staatstrojaner noch mit einbinden kann. Zum Glück ist uns das aufgefallen, das ist aber trotzdem eine Missachtung parlamentarischer Gepflogenheiten.
Denn gegen den Staatstrojaner gibt es ja schon seit Jahren Proteste. Ich kann mich erinnern, wir haben schon 2011, also vor 6 Jahren, darüber berichtet und es wurde immer durchgängig davor gewarnt. Man fragt sich schon, warum ist die Politik da so beharrlich und zeigt sich geradezu beratungsresistent? Wer hat da dieses immense Interesse, diese digitale Waffe gesetzlich zu verankern?
Ja, die Sicherheitsbehörden sagen den Innenministern seit Jahren, dass sie angeblich blind werden, going dark, dass sie durch Verschlüsselung wie WhatsApp nicht mehr einfach Chatnachrichten, Kommunikationsinhalte mitlesen können. Das stimmt zwar zu einem Teil, aber einerseits gibt es ohnehin schon auch heute Möglichkeiten, verschlüsselte Nachrichten mitzulesen. Das BKA macht das sehr erfolgreich, zum Beispiel beim Messenger Telegram. Und andererseits gibt es viele andere Ermittlungsansätze für die Sicherheitsbehörden. Sie haben die Vorratsdatenspeicherung, unsere anlasslose Speicherung sämtlicher Kommunikationsverkehre, unsere Aufenthaltsorte. Sie haben alle möglichen an Cloud-Daten, öffentliche Social-Media-Daten. Es gab noch nie so einen großen Datenschatz für die Sicherheitsbehörden wie heute. Und natürlich, jetzt ist Wahlkampf. Die Union will auch zeigen, man ist hart im Thema innere Sicherheit. Man möchte sich auch vom Koalitionspartner absetzen. Und wir haben es ja gesehen, was in letzter Zeit an Sicherheitspaketen durchgerutscht ist. Vorratsdatenspeicherung, die Ausweitung schon, ehe sie wirklich in Kraft ist. Videoüberwachung, neue EID, mehr Finanzierung für alle Sicherheitsbehörden. Das ist die Linie der Großen Koalition. Man begründet das immer mit Terror und vor allem die Union möchte jetzt noch eins draufsetzen und im Wahlkampf zu zeigen, man macht was für die innere Sicherheit.
André Meister von Netzpolitik.org zu den Plänen der Bundesregierung im Interesse der Sicherheit, angeblich massenhaft Geräte zu überwachen mit Hilfe von sogenannten Staatstrojanern. Wir danken für das Gespräch.